Ich habe heute wieder eine Buchvorstellung für euch. Und zwar ist Carola Meißner-Esbach hier. Und sie hat "Weil du so schön bist, musst du sterben" geschrieben und ist gerade dabei, "Stirb, alter Mann" zu schreiben. Das sind Kurzkrimis. Ja, und alles andere erzählt sie euch gleich. Hallo Carola, wie geht's dir?
Hallo, schön, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne. Erzähl mir doch mal, worum es in den Büchern geht.
Also, das, weil du schön bist, musst du sterben. Wie du schon richtig gesagt hast, das ist ein Kurzkrimi. Der kam im September 21 raus. Und da geht es eigentlich darum, das ist so, ich sag mal, so ein Vorschmankerl für die Reihe, die ich jetzt schreibe, mit meinem ersten Kriminalhauptkommissar Martin Rebmann. Und da geht es natürlich um Mord. Und in dem kleinen Kurzkrimi geht es darum, dass eine Frau aus dem Fenster gestürzt wird. Und dann noch eine und so weiter. Und natürlich ist Martin Rebmann mit seinem Team da auf der Suche nach dem Mörder. Und irgendwann bekommt sie dann raus, dass die Frauen deswegen aus den Fenstern gestürzt werden, weil sie schön sind.
Okay.
Ja, und aber mehr mag ich jetzt gar nicht so erzählen,
Nein.
sonst, weil es ein Kurzkrimi ist. Er arbeitet da mit seinem Team auf Hochtouren und auf einmal verschwindet seine Tochter.
Okay.
Und dann wird es gruselig, ja. Dann wird es richtig spannend, ja.
Wie viele Seiten hat der Kurzkrimi?
Also es gibt es als E-Book bei den gängigsten Thalia, Amazon, Weltbild und so weiter. Aber es gibt es auch bei Amazon in gedruckter Form. Das hat 100 Seiten dann.
Okay. Achso, und der zweite Teil ist dann aber länger. Habe ich das richtig
Genau.
verstanden?
Der zweite Teil ist, ich sage jetzt mal, ein richtiger Roman. Also
Hm.
ich habe jetzt 300 Normseiten, was ungefähr auch so 300 Buchseiten gibt. Wird dann noch lektoriert. Also es ist jetzt soweit von meiner Seite aus erstmal die Erstfassung geschrieben, aber da hängt dann noch ein ganz großer Rattenschwanz dran. Ich weiß nicht, ob die Hörer das alles wissen, dass das Buch dann erstmal von Vorablesern gelesen wird, um da zu schauen, das ist langweilig oder da ist eine Lücke drin oder so. Es wird dann alles noch korrigiert. Da bin ich jetzt gerade dabei. Da habe ich zwei ganz tolle Testleser, die wollen mir das auch ganz toll machen. Und dann geht das Ganze ins Lektorat, dann kommt noch ein Lektor drüber, dass auch da alles ein bisschen stimmt, auch gerade grammatikalisch oder ja, Wortwiederholungen und so weiter. Weil wenn man als Autor schreibt, dann hat man eine Szene im Kopf und tippt einfach drauf los. Und bei mir ist es dann teilweise, wenn es eine spannende Stelle ist oder es wirklich zum Mord kommt, ja, dann soll das ja auch für den Leser, ich sage es mal, so ein bisschen Herzflattern geben. Ja, soll ja auch eine Spannung da sein. Und oftmals schreibe ich solche Szenen ganz gerne abends oder am besten nachts oder frühe Nacht.
Okay.
Und ich kann auch mit 10 Fingern schreiben. Dann mache ich teilweise auch die Augen zu und dann wird da losgetippt. Gerade so, wie es einem eigentlich in den Kopf kommt, was man fühlt, was man riecht, was derjenige vielleicht schmecken könnte, ja, und so weiter, damit man diese ganzen Eindrücke auch dem Leser rüberbringen kann. Ne? Und da passieren natürlich dann Schreibfehler und Grammatikfehler oder man liest sich dann durch und will den Satz ändern und dann lässt man noch ein kleines Wort wie ein in oder ein er stehen, ja, und dafür, das ist dann dafür da, dass der Lektor das dann spätestens der Lektor das rausfindet. Natürlich liest man als Autor, wenn man es geschrieben hat, auch nochmal drüber. Ich habe jetzt schon zweimal drüber gelesen, aber irgendwann wird man auch betriebsblind. Man sieht es nicht mehr.
Ja, ich kenne das von den Rezensionen. Du siehst deine eigenen Fehler gar nicht mehr.
Genau,
Ja.
genau. Und das ist halt fatal, ne? Also man sieht es echt nicht. Und wenn da einer was anstreicht, dann kann das sogar passieren, dass du wirklich zweimal hingucken musst, bis du es
Ja.
wirklich sagst, was will er jetzt? Ah ja, weil das halt schon so im Kopf drin ist.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und was glaubst du, wann das ungefähr dann veröffentlicht wird?
Der zweite Band. Ich habe diesmal vor, das Ganze an Verlage zu schicken. Und hoffe natürlich, das liegt dann am Verlag. Ich schicke es eher an mittlere Verlage, weil es ein Regionalkrimi ist. Das spielt in Mannheim, also in meinem Geburtsort. Und da sind es eher mittlere Verlage, wo diese Regionalkrimi-Sachen vertreiben. Und ja, je nachdem, welche Kapazitäten die noch offen haben. Ja, wenn ich Pech habe, wird es erst nächstes Jahr. Vorausgesetzt, ich finde einen Verlag. Vielleicht wird es noch Herbst. Ich habe jetzt für mich so entschieden, wenn jetzt wirklich alle Verlage schon mit ihren Programmen komplett dicht sind und mir keine Zusagen machen können, spätestens für nächstes Jahr, dann werde ich es im Self-Publishing wieder rausbringen, so wie auch, weil du schön bist, musst du sterben. Das habe ich ja im Self-Publishing rausgebracht.
Gott, ich wäre niemals so geduldig. Ich bin ja so ungeduldig.
Ja, ich bin eigentlich auch ein sehr ungeduldiger Mensch, sehr, sehr ungeduldig. Und ich muss sagen, das jetzt mit der Vorableser, das klappt ganz gut. Die haben mir jetzt schon die ersten Kapitel wieder zugeschickt, dass ich die auch dann vorab schon dem Lektor zuschicken kann, weil der will ja auch wissen, was kommt auf ihn zu. Und da müssen auch Kapazitäten frei sein. Ja, also bei 300 Normseiten ist es schon ein bisschen was zum Lesen.
Das stimmt. Wie viel Zeit hast du denn gegeben, den Testlesern?
Den Testlesern habe ich jetzt für die ersten 30 Seiten erstmal ja, 2 Wochen gegeben, wobei die jetzt schon alle beide durch sind. Was natürlich mich sehr freut, weil die müssen ja jetzt vorab erstmal weg zu den Verlagen. Ne? Die wollen ja meistens so einen Verlag, der will ja nicht gleich das ganze Manuskript. Die wollen erstmal eine ausführliche Exposé. Was heißt, dass der Autor erstmal sein Buch bewerben muss, ja. Also da muss auch wie so in Bewerbungen, ein Pitch, ja. Und eine Prämisse und so weiter. Und dann wollen sie eben die ersten 30 Seiten meistens, manchmal wollen ein bisschen mehr. Und deswegen, dass das dann weggehen kann zu den Verlagen, einfach darum, weil die Verlage nicht ad hoc die Manuskripte bearbeiten können, ja. Sie werden sind sehr gefragt. Und da kann es durchaus mal ein paar Monate dauern, bis man da Antwort bekommt. Ne? Und dann, bis die paar Monate rum sind, dann habe ich das dann alles so weit gemacht.
Ich habe im letzten Jahr auch einen Buchtest gelesen und ich habe ja immer so die Vorstellung gehabt, boah, wenn du einen Buchtest liest, dann findest du bestimmt Fehler. Weil ich finde ja, in manchen Verlagsbüchern habe ich auch schon Sachen gefunden, wo ich dachte, hey, das ist doch total unlogisch. Aber ich fand alles total logisch und hatte irgendwie ganz wenig Anmerkungen. Ich habe das bestimmt falsch gemacht.
Nee, muss nicht unbedingt sein, weil, wie gesagt, als Autor bist du so in der Story drin. Gerade jetzt der zweite Band, Stirb, alter Mann, spielt ja auch wieder mit meinem ersten Hauptkommissar Rebmann. Und da ist es ganz schwierig als Autor, weil man sich ja selbst in diese Person, in diese Figuren teilweise reinsetzt. Ja. Was habe ich jetzt schon geschrieben? Was weiß der Leser? Man möchte ja auch, dass der Leser das unabhängig von den anderen Bänden lesen kann, ja? Und dann weiß er zum Beispiel nicht, wie kommt Rebmann zu seiner Tochter, ja? Oder wie lebt Rebmann und so weiter, ja? Also muss man dann immer einfügen. Und wenn dann so ein Vorableser das liest und hat den ersten Band oder die vorherige Bände nicht gelesen und kennt die Figur gar nicht, der sagt dann, hä, erzähl doch mal was darüber. Und dann sagt man, aha. Ja, also das ist auch wieder diese Betriebsblindheit, ja.
Ja,
ja. Ja, genau.
Ja, ich hatte ein Einzelband gelesen, deswegen war das Problem schon mal nicht gegeben.
Naja, das ist schon auch vorteilhaft, ja.
Erzähl doch mal was über deinen Hauptcharakter. Wie ist der so drauf?
Also, mein erster Hauptkommissar Martin Rebmann, der ist 50 Jahre alt, hat silbergraue Haare und die hat er ein bisschen länger und macht sich immer so eine Art Zöpfchen zu à la Lagerfeld. Und ist eigentlich hochintelligent und ist der Sohn eines Schuhmacherfabrikants. Sein Vater ist schon tot, seine Mutter auch. Und aufgrund dessen lebt er mit seiner Schwester in einer riesigen Villa. Und hatte damals, als er seinem Vater, natürlich sollte er natürlich die Fabrik der Schuhe übernehmen. Und als er dann seinem Vater damals mitgeteilt hat, nein, ich will zur Polizei mit meinem 1er-Abitur, dann hat es dann natürlich schwer gekriselt. Ja? Also sie haben sich nie richtig ausgesöhnt. Und darum geht es auch in der Nebenstory im zweiten Band eben, Stirb aller Mann, weil da ältere Männer getötet werden. auch wieder vom Serienkiller. Und da kommt das alles nochmal in ihm hoch. Ja? Und ich hoffe, dass ich das Ganze interessant und spannend geschrieben habe. Ja, ich will jetzt auch gar nicht zu viel erzählen. Ja, also nicht zu verraten, das ist jetzt schwer. Ne?
Wie bist du denn auf eine Schuhfabrik gekommen?
Wie ich auf eine Schuhfabrik gekommen bin, eigentlich ganz einfach. Und zwar, da wo ich wohne, da ist der Neckarkanal. Und auf der anderen Seite ist der Altneckar. Der sind früher mit Pferden und so weiter die Schiffe gezogen worden. Und irgendwann hatte dieser Altneckar nicht mehr genug Wasser. Da hat man vor 120 Jahren, glaube ich, diesen Neckarkanal gebaut. Und genau an diesem Neckarkanal, keine 500 Meter weiter von mir weg, war ein riesiges, großes, weißes Gebäude. Und ich habe irgendwann mal meinen Vater gefragt, was für ein Gebäude ist das denn oder war das denn? Weil das sah wirklich, also es wurde dann von der Gemeinde aufgekauft irgendwann, boah, und zu Sozialwohnungen umgebaut. Und dann sagte mein Vater, das war früher eine Schuhfabrik.
Ja, okay.
Und so kam ich dann dazu, dass er eben aus gutem Hause ist und sein Vater eben diese Schuhfabrik gegründet hat und auch sehr viel Erfolg damit hatte.
Okay, das konnte ich mir jetzt überhaupt nicht erklären. Eine Schuhfabrik, okay.
Ja, und seine Schwester, mit der er eben diese Villa teilt, die aufgrund dessen, dass er ja dieses Angebot von seinem Vater, die Nachfolge für ihn anzutreten, abgelehnt hat, leitet jetzt die Schwester mit großem Erfolg diese Schuhfabrik. Und er steht aber immer noch als Beratung für sie greifbar da. Also das Verhältnis ist sehr, sehr gut zwischen Schwester und Bruder.
Und wer ist dein Lieblingscharakter?
Die Tochter von Rebmann.
Okay.
Tinga, seine Tingabella.
Okay.
Ja, Tinga ist eine junge Frau, so von 21 Jahren, hat orangefeuerrote Haare, Sommersprossen und ist sehr gesundheitsbewusst, sehr auf jetzt, wie es ja ist, auf Nachhaltigkeit, hat zwar den Führerschein, fährt aber lieber mit dem Fahrrad zur Uni und nee, meckert nicht, würde ich sagen, mit ihrem Vater, sondern sie achtet ein bisschen auf ihn, so nach dem Motto, trink nicht zu viel Kaffee oder, ja. Also trink doch lieber mal einen Jasmin-Tee, der hat auch Mineralstoffe und Vitamine, ne?
Hast du ein Vorbild für sie? Oder jemanden, an den sie erinnert?
Also sagen wir mal so, das Verhältnis zwischen Tinga und ihrem Vater ist annähernd ich und meine Tochter, ja. Also wir haben auch eher ein freundschaftliches Verhältnis. So ist es dort auch. Aber jetzt von der Figur her, von dem Optischen, ihre Sommersprosse, ihre rote Haare, nee, da hatte ich jetzt eigentlich niemand.
Okay, sie musste trotz allem was Besonderes sein.
Ja, genau.
Mit den roten Haaren, ja.
Genau. Rote, lange gewellte Haare und Sommersprossen und halt fröhliches, junges Mädchen. Oder Frau, besser gesagt.
Und wie bist du denn überhaupt drauf gekommen, einen Serienmörder da morden zu lassen?
Okay, ich selbst lese sehr viele Thriller und Krimis.
Okay.
Und das ist also wirklich, ich muss sagen, 80% Serienkiller, ja. Und bringt man auch ein bisschen mehr Spannung vielleicht rein, weil ja die Zeit rennt, bis der Nächste getötet wird. Ja, ist vielleicht auch ganz interessant für den Leser, weil der fiebert dann mit, schafft er es jetzt oder schafft er es nicht, weil man ja auch vorher diese Nebencharakteren ein bisschen vorstellt, ja.
Guckst du auch Serien?
Nein, ich bin kein Fernsehgucker.
Überhaupt nicht?
Doch, ich schaue dann Serien, wenn ich krank bin.
Ah, okay.
Ansonsten lese ich. Mhm. Oder wie gesagt, ich bin dann noch ich sage mal, normalberufstätig oder wie
ja.
Viele Autoren sagen Brotjob, aber okay. Und da bleibt mir halt nur mittags eine Stunde oder eben dann abends, wo ich dann sage, okay, abends setze ich mich dann hin und schreibe oder mache irgendwas, ja. Oder ich lese dann. Also Fernsehen ganz selten.
Ja, mir ist nämlich spontan jetzt eingefallen, wir haben Dexter geguckt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist auch ein Serienmörder, der aber quasi aus guter Absicht tötet.
Ah, okay.
Der hat ein Trauma, weil seine Mutter umgebracht wurde, während er dabei war als Kleinkind. Und ich glaube, das war sein Adoptivvater, der hat ihm dann gesagt, also er ist bei der Polizei und hat ihm dann gesagt, okay, du darfst töten, aber nur mit nach dem Kodex. Ah. Und zwar alle Leute, die selber irgendwie Dreck am Stecken haben, irgendwelche Betrüger, Mörder, was weiß ich, die da verumbringen, aber keine netten Leute quasi. Da musste ich direkt dran denken gerade.
Ja, da kann ich dir auch gleich was gegenschleudern. Ethan Gross, Ich bin die Nacht.
Habe ich noch nie gelesen.
Weil es ist fantastisch. Also okay. Da gibt es Ackermann Junior. Mittlerweile liebe ich diesen Mann. Das ist eine meiner liebsten Figuren aus seinem Buch.
Okay.
Ja, Ackermann Junior. Also der Typ, der ist nur noch cool, ja. Sehr, sehr brutal. Und Ich bin die Nacht geht darum, dass er immer Spiele spielt mit seinen Opfern. Mhm. Ja, er bricht in ein Haus ein, erschießt den Vater, holt Mutter und Kinder an den Küchentisch und gibt dann der Mutter die Waffe in die Hand und sagt, und jetzt spielen wir russisch Roulette, da ist eine Kugel drin und jeder muss ihn also an den Kopf halten und abdrücken. Ne?
Okay.
Wenn derjenige, der was überlebt, den lässt er leben.
Gruselig.
Also es ist schon richtig krass, auch geschrieben, also da kriegt man wirklich Herzflattern. Und von dem gibt es, glaube ich, jetzt schon 5 oder 6 Bände. Und jedenfalls ändert sich das dann. Ich will da jetzt auch nicht viel drüber sagen, aber man sollte mal die ersten 3 Bände lesen. Spätestens dann liebt man diesen Ackermann Junior, wo man am Anfang im ersten Band wirklich Grotte gehasst hat. Wie kann der Kreis?
Ach, ich glaube, dann habe ich mal einen Hörtipp von meinem Mann. Der hört ja nur. Und ja. Dann werde ich ihm das mal empfehlen.
Ja.
Das ist, glaube ich, was für ihn.
Genau, ja.
Meine nächste Frage wäre jetzt, wie du recherchiert hast. Also ich weiß nicht, ob du über Serienmörder recherchiert hast oder keine Ahnung was.
Ja, okay. Serienmörder haben ja meistens ein psychisches Problem auch, ja, eben irgendein Traumata oder so, so wie du auch eben gesagt hast bei dieser Serie, in diesem Dexter. Ich recherchiere solche Dinge eigentlich viel über Google. Mhm. Oder es gibt im Internet auch Foren, wo man eben da fragen kann, wo mehrere Krimi-Thriller-Autoren sind, wo aber auch Psychologen dabei sind und so weiter, okay. Ja. Ich bin auch bei den mörderischen Schwestern, da kriegt man auch Infos.
Ah,
cool. Okay, da kriegt man auch Informationen. Also das geht dann schon. Und die Tatorte oder vor Ort, die Gebäude und so weiter, da gehe ich natürlich wirklich ausflugsmäßig oder einfach so mal dann nach Mannheim und schaue mir dann das Polizeigebäude an. Und so weiter und so fort, ja. Zum Beispiel ist ja Mannheim am Rhein und am Neckar. Und da hatte ich einen Tatort und habe halt mal meine Familie einen Sonntagsausflug gemacht, da an das Neckarufer, ja. Da werden dann noch Fotos geschossen mit dem Handy und ja, genau so. Natürlich, ich habe ja noch einen jüngeren Sohn von 11 Jahren. Da weiß das natürlich dann nicht, warum man mal diesen Sonntagsausflug genau da ans Neckarufer oder so.
Aber der weiß schon, dass du schreibst, oder?
Er weiß es, ja.
Und er hat nie gefragt, was? Oder ist ihm das egal?
Er hat eigentlich nie gefragt. Ich habe mal geschrieben und er hat drauf geguckt und dann habe ich halt gerade eine blutige Zähne geschrieben.
Oh nein.
Und er hat gesagt, Schatz, nee. Jetzt mache ich dann den Laptop zu und sage, nee, darf ich nicht lesen. Ich glaube, das ist nichts für dich. Oh ja, gut, dann ist das in Ordnung.
Ach, naja, liegt vielleicht am Alter.
Ja,
ein paar Jährchen später hätte er wahrscheinlich
das. Er mag lesen nicht.
Oh, was?
Ja, ganz schlimm für mich. Der hat tausende von Büchern und ich habe ihm auch immer als kleines Kind, also als Kleinkind immer ganz viel vorgelesen, jeden Abend, ja. Und er liest überhaupt nicht. Das war aber bei meiner Tochter auch so. Und mittlerweile liest sie. Ja, zwar nicht so extrem wie ich, aber so immer wieder mal ein Buch, ja. Also vielleicht, also wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Also ich kenne das gar nicht anders. Ich habe früher auch immer vorgelesen gekriegt und sobald ich konnte, habe ich dann gelesen selber.
Nein, gar nicht. Ganz, ganz schlimm. So cleveres Kerlchen, aber lesen, nö.
Na gut, das liegt nicht eben. Manche sagen ja, es wäre langweilig. Kann ich mir zwar überhaupt nicht vorstellen, aber gut.
Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Wobei, wenn ich an meine Kindheit mich entsinne, weiß ich auch, dass meine Mutter mich auch immer mit Kleinigkeiten, mit kleinen Spielsachen erpresst hat, nach dem Motto, lese noch eine Seite, lese noch eine Seite.
Echt?
Da war ich aber so 7 oder so, ja, da war ich noch relativ wirklich gerade Schule, gerade angefangen zu lesen, ja. Da ist es ja auch noch sehr schwer, ne. Das Lesen richtig hat bei mir erst so angefangen, wo ich 8. Klasse war. Da hatten wir einen Ausflug in die Gemeindebücherei von der Schule gemacht. Da mussten wir uns natürlich jeder ein Buch ausleihen und das lesen. Und dann gab es einen Aufsatz, eine Inhaltsangabe.
Oh.
Ich habe mir damals schon Hitchcock die 3 Fragezeichen rausgesucht.
Okay.
Ja, und dann war es. Ja, also das war es dann. Also meine Eltern haben mir immer, oder die Tanten und so weiter, haben mir immer die falschen Bücher geschenkt. Irgendwelche mit Ponyhof und so weiter. Und das war nicht meins.
Ja.
Und da habe ich dann wirklich dieses Buch von diesen 3 Jungs und habe auch wirklich in dem Aufsatz eine 1-2 gekriegt. Ja, das weiß ich heute noch. Weil ich als Einzigste die richtig gemacht habe, diese Inhaltsangabe, und auch richtig gut. Und die anderen sind immer irgendwie an ihrem Buch ein bisschen vorbeigekommen. Und ja, da hieß es aber trotzdem nicht, dass ich jedes Mal lese, ne? Aber dann ging ich dann wirklich, irgendwann habe ich dann zu meinen Eltern gesagt, ich will da so einen Ausweis. Damals, wie gesagt, ich bin jetzt 53, also das ist jetzt schon einige Jahrzehnte her, da lief die Sache noch ganz anders da.
Ja.
Und dann habe ich, glaube ich, so alle Hitchcock 3 Fragezeichen durchgelesen. Und dann ging es an die Piraten. Ja, da habe ich dann meine Mutter vorgelesen, während sie Essen gekocht hat, dass dem armen Seemann, der verletzt war und unten im Bug des Schiffes gelegen hat, mit hohem Fieber, dass dem dann die Maden aus der Wunde gekabbelt sind.
Boah, da hattest du auch schon so eine Veranlagung zu.
Ich fand es damals schon cool, meine Mutter so, boah, nee, verdammt, wenn ich den Appetit.
Meine erste Vorleseerfahrung war eigentlich gar keine echte Vorleseerfahrung, weil ich weiß nicht, das gibt es glaube ich gar nicht mehr. Es gab doch mal ein Waschmittel, das hieß Omo, ne?
Ja, ja.
Und damals gab es halt immer Werbung und meine Eltern sind immer in so einen kleinen Tante-Emma-Laden einkaufen gegangen. Ich sehe das noch genau vor Augen. Ich sehe diese Packung und sage, Mama, da steht Omo. Ich habe mir gemerkt, Kreis, Zacken, Zacken, Kreis.
Ja, ja.
Und
ja.
Mutter durch den ganzen Laden, mein Kind kann lesen. Und ich so. Da kann ich mich noch so gut dran erinnern. Und ich gedacht, jetzt hast du die hier betuppt.
Ja, die Kindheitserfahrung. Es gibt so manche Dinge, die vergisst man halt nicht. Ne?
Ja, und das gehört dazu.
Ja, genau. Das ist ja schon süß.
Meine vorletzte Frage hast du schon beantwortet, dass du ja an dem zweiten Teil schreibst.
Genau.
Beziehungsweise gerade so zum Ende hinkommst. Ja, dann habe ich jetzt noch eine Frage, und zwar, gibt es einen Fun-Fact über dich?
Oh, da habe ich, also schreibtechnisch gesehen würde ich ja sagen, ich liebe Vergleiche. Und in meinen Büchern findest du Vergleiche.
Okay.
Und kannst dir das auch schön bildlich vorstellen. Und zwar jetzt nicht so Vergleiche wie, die Kehle war staubtrocken oder die Kehle war so trocken wie der Sand aus der Sahara, sondern ich lasse mir da wirklich was dann einfallen oder so im Laufe meines Alltages oder so kommt mir dann, oh ja, genau, schäumte auf wie das Brillwasser oder das Spülwasser oder so, ja.
Ja, okay.
Ja, da kann sich auch jeder was drunter vorstellen, aber es ist nicht so 0815, ja.
Ja.
Und viele haben schon also wirklich gesagt, deine Vergleiche sind echt top, weil sie auch das Ganze dann bildlich darstellen.
Ja, das ist notwendig. Also ich mache jetzt auch gerade so einen Kurs und ich habe jetzt auch angefangen, mir zumindest ein bisschen an einem Buch zu arbeiten. Und nächste Woche ist irgendwie so ein Überarbeitungskurs, den ich mitmache. Da habe ich einen Teil hingeschickt und die hat mir alles verrissen. Ja, man kann sich das nicht vorstellen. Okay. Naja, das wird noch. Ich bin ja am Anfang.
In welchem Genre schreibst du?
Naja, das wird Fantasy werden wahrscheinlich.
Ja. Okay, gut. Bei Fantasy, da muss man halt viel beschreiben.
Ja, genau.
Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob du auch mit 10 Fingern tippen kannst. Mach die Augen zu und schreibe das, was du siehst.
Okay.
Ja, der Baum, ja, die grünen Blätter am Baum, ja, okay, da, meistens sind die Blätter grün, aber im Herbst sind sie auch mal rot oder orange, ja.
Ja.
So, dann gehst du auf den Geruchssinn oder so. Ja, Blätter riechen auch und ja. Und da kann man das dann schön ausschweifen, aber nicht zu sehr. Wenn ich dran denke, dass im Namen der Rose war das, glaube ich, oder ja, Ken Follett, ne, das war ein
Ken Follett erzählt gerne, ja.
Wow, so anderthalb Seiten Beschreibung, da denke ich mal auf, ey, nee, brauche ich jetzt nicht, ich will jetzt wissen, was abgeht. Ja, wobei der Name der Rose wirklich top ist, ja. Oder die Säulen der Erde, das sind alles so historische Bücher, die mag ich auch.
Mhm.
Lese ich auch ab und zu, wenn ich mal Zeit habe, noch ein bisschen. Ne? Und ja.
Naja, ich lese ja eh alles. Steckt in meinem Namen, Kunterbunt.
Ja.
Ja, dann sind wir jetzt fertig.
Naja, okay.
Schön, dass du da warst.
Ja, wie gesagt, danke für die Einladung. Es war schön, mit dir zu plaudern. Fand ich toll.
Ja, fand ich auch. Ich hoffe, jetzt haben dich die Hörer mal ein bisschen kennengelernt. Und ja.
Und meine markante Stimme.
Genau, stimmt. Aber die passt gut zu dir.
Ja.
Ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich mal bei den Mörderischen Schwestern oder so. Irgendwo sehen wir uns schon. Wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Ich dir auch. Tschüss.
Tschüss. Ja, ihr Lieben, vielleicht habt ihr jetzt ein Bild von Carola, wie sie schreibt. Dann könnt ihr euch ja mal diesen Kurzkrimi angucken. Und ich werde das auch machen. Habe ich bisher nämlich auch noch nicht gemacht. Ja, und dann warten wir einfach mal gespannt auf den zweiten Teil. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.